Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück. Frisch, 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 frisch sind wir unterwegs und haben wirklich, wie gesagt, viele Themen im Gepäck. Wir sind bestens vorbereitet, denn Jazz ist unser Leben. Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz Folge 82. Sie begleiten uns nun schon seit so vielen Folgen, dass wir einmal Danke sagen möchten. Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Auch natürlich, was diese Gedanken anging zum Ende letzten Folge, wo wir darüber, ja, uns mal ausgetauscht haben, was eigentlich, wie es eigentlich wäre mit so einem Live-Podcast. Vielen Dank für die vielen und zahlreichen Rückmeldungen. Ihr seid offensichtlich wild entschlossen, daran teilzunehmen. Wir noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Liebe. Gebt uns noch mehr. Sagt uns Bescheid, ob ihr euch sofort ein Ticket zusichern würdet. Denn irgendwie, das geht auf keinen Fall. Irgendwie dann einen Tag vorher oder an der Abendkasse. Dann machen wir das nicht, Leute. Nee. Ihr müsst halt gleich sagen, nee, das machen wir auf jeden Fall. Und wo ist der Ticket-Link? Und dann müsst ihr noch ein paar Wochen warten und dann schicken wir euch den Ticketlink.
Ja, VVK.
Wir kommen wahrscheinlich nicht so richtig dran vorbei.
Ja.
Oder drumherum.
Um den VVK?
Um den VVK.
LKJ-VVK.
Ja.
Ja, aber ich kann mich erinnern in Zeiten, wenn es so auf eine Tour zugeht, ne, so eine Eisenbahntour oder so, dass man dann, immer wenn man dann im Booking da emsige Mitarbeiter hat, die schicken einem dann jede Woche die neuen VVK-Zahlen.
Ja, und dann guckst du darauf oder
nicht? Ja, toll, so ein Excel-Dokument. Und dann sieht man immer die neue Spalte für die neue Woche und sieht dann, oh, schon wieder 3 Tickets in Kassel verkauft.
Ja, weißt du, was so nervt, wenn halt Veranstalter da einfach das rigoros ignorieren. So, liebe Grüße an das Theaterstübchen in Kassel. Das möchte einfach nicht updaten, wie viele Tickets da verkauft werden. Also steht seit Anfang an 0 und ich weiß, dass die Zahl nicht stimmen kann, weil ich habe meine Quellen. Und genau, die machen da teilweise einfach nicht mit und geben das einfach dann nicht durch. Und ich habe dann auch schon mal bei der Booking-Agentur angefragt, meinen sie, können die jetzt nicht mal irgendwie sagen, was sie jetzt verkauft haben und so? Dann sagen sie ja, die schicken ja immer den Reminder. Wirklich scheint der Reminder den Veranstaltern in Kassel scheißegal zu sein.
Aber ist das nicht toll, dann auch so ein kleines Gekribbel? Dass man so, also ich finde ja nichts schöner, und das ist ja immer die Richtung, dass man in den Club kommt und so die Laune ist schlecht im Bus, 40 Tickets nur verkauft in einem 300er Laden und dann heißt es dann vor Ort, da kommt der Tourmanager und sagt, ha, da gab's noch ein anderes Kontingent bei
Ticket.de
oder so.
Es gab genau das andere System,
aber das ist doch
da nicht mit drin.
Dann kriegt man auch so
ich hasse es so sehr.
Wofür, Felix, ganz ehrlich.
Für den direkten Endorphineinschuss.
Nee.
Doch.
150 Tickets mehr verkauft. Nee,
das sagst du vielleicht. Das ist eine Sideman-Perspektive, sorry. Ich als verantwortungsvoller Bandleader finde es natürlich schlimm, wenn man schon so ein System etabliert, so von wegen, hier könnt ihr eure Vorverkaufszahlen einsehen, wenn dann erst am letzten Tag, wenn du den Veranstalter selber triffst, dir gesagt wird, ja, die stimmten die ganze Zeit nicht, die Zahlen. Es ist doch wirklich eine Frechheit. So. Und es passiert tatsächlich immer wieder. Jedenfalls, wir werden, wenn wir jetzt auf Tour gehen, im November nicht zittern müssen. Die Vorverkäufe laufen eigentlich ganz gut.
Sahne.
Trotz, obwohl ich noch nicht mal weiß, welche zweiten Systeme dort nicht mit etabliert waren. Aber es war tatsächlich so, bei dem Gig in Berlin, der jetzt ausverkauft ist, sah das auf den Vorverkäufen nämlich nicht so aus. Ich dachte so, da fehlt ja noch 50%. Und dann hieß es aber, es gibt keine Tickets mehr. Ja, zweite System.
Ja,
genau.
So ist es. Das ist aber auch wieder die deutsche Bürokratie, ne? Dass dann immer so zweite Systeme da sind, irgendwelche komischen.
Ich check's nicht. Wenn es Systeme gibt, dann ja nur, wenn sie für alle Sinn machen. Diese Systeme machen ja keinen Sinn. Also ich meine jetzt diese Excel-Tabelle, die jeder einsehen kann.
Aber es geht allgemein im Leben. Systeme, die nicht für alle Sinn machen, machen keinen Sinn. Das ist schon,
hast du schon recht.
Ja, so ist es, genau.
Ja.
Und was machen die Leute jetzt, die in Berlin kein Ticket mehr bekommen?
Es gibt eine Zusatzshow im März wohl. Also ich kündige das irgendwie morgen an und jetzt nicht hier im Podcast.
Aber nein.
Ich hab dich ja schon gefragt, ob du da Zeit hattest. Aber genau, es gibt jetzt die Zusatzshow im März zum nächsten Tourblock quasi.
Ja, okay. Also Leute, aber können die Leute auch dir schreiben, persönlich über Instagram und fragen, ob sie noch Gästeliste bekommen?
Ja, klar. Ich komme die alle rauf.
Auf jeden Fall. Wird einfach rigoros ignoriert?
Nein, ich antworte immer und sage, ich sage natürlich, jeder kommt rein.
Ja. Das Boot ist noch lange nicht voll.
Nee, willkommen.
Ja. Okay.
Ich habe Post bekommen von Bill Burr. Kennst du den?
Na klar.
Ja.
Bill Burr, Comedian.
Comedian,
das ist ja auch der Archetyp so des bisschen stinkigen Boomer-Dads, obwohl er, glaube ich, eigentlich ein Gen-Xer ist, ne? Aber so ein.
Ja. Ja. Und Bill Burr hat offensichtlich mitbekommen, dass wir podcastmäßig aktiv sind und hat mir eine nette, also das Management hat mir eine nette E-Mail geschrieben. Soll ich mir vorlesen?
Ja. In Englisch?
Hello. In English.
Okay.
Is that all right?
Ja, ich kann das synchron übersetzen.
Hello, I am Matthew.
Ich bin Matthew.
Matthias.
Ich bin Matthias.
Representing Bill Burr.
Repräsentiere Bill Burr.
We are excited to invite you to a podcast interview series.
Die sind ganz aufgeregt, weil wir dich zum Podcast Interview, zur Serie vom Podcast Interview einladen.
Showcasing inspiring stories from talented individuals across various fields.
Via Schaukasten aufregende Interviews. Dann habe ich nicht mehr zugehört.
Ja, mit unterschiedlichen Künstlern aus verschiedenen Feldern.
Ja.
We believe your unique perspective and journey, and das ist ein Satz, der nicht richtig ist, would be a best addition. We believe your unique perspective and journey would be a best addition to our lineup. Also, meine Perspektive,
ja,
und meinen Weg. Zum Deine Erfolg.
Journey.
Mein Journey zum Erfolg. Ja, die Reise
interessiert
die. Der Bill Burr möchte wissen, wie ich das geschafft habe. Alles. Ist ja klar.
Aber nur als Zuschauer.
Mit dem Podcast-Game. Der hat nämlich selber auch einen Podcast tatsächlich.
Ja, natürlich.
Ja. I saw your Facebook-Page, Lambert. So, das ist dann so dick. dick unterstrichen, so Lambert. Es wirkt nicht eingefügt oder so. Nein, es wirkt wirklich so. Ich fühle mich persönlich angesprochen. And was impressed by your work. Our podcast explores fascinating stories and achievements of individuals making a positive impact in their industries. We create engaging content that inspires our listeners to pursue their goals and dreams. By participating, you'll gain valuable exposure for your work, projects and brands, reaching a diverse audience across major podcast platforms. This is, jetzt wird's interessant, denn es geht Cash. This is a paid event with a compensation of $3,000 per episode. We'll handle logistics, ensuring a smooth experience. Our team will handle the details, including a pre-interview. Das ist auch geil, man kriegt einen Vorinterview. Recording and promotion. We'll provide a complimentary copy of the episode for your personal use. Ach, voll nett, dann kann man das auch noch so selber benutzen, dass es nicht alles nur über deren Kanäle läuft, sodass ich das auch so ein bisschen, weil ich meine, ey, man spricht nicht jeden Tag mit Bill Burr.
Nee.
We are committed to making this experience enjoyable, informative and beneficial for both of you and our audiences. Das ist auch gut, weil es halt nicht nur um mich geht, sondern auch um die Zuschauer, weil die wollen ja auch was davon haben. Also nicht, dass ich denke, hier 3000 Euro, ciao, hier kriegst du einfach geschenkt, sondern es geht ja wirklich auch darum, da wirklich Inhalte zu liefern, die halt für viele beneficial sind. If interested, contact us to discuss further and answer any questions. Thank you for considering our invitation. We look forward to the possibility of working together and sharing your inspiring story with our audience. Best regards, Comedian Bill Burr. Hat selber unterschrieben.
Das ist aber nett.
Ja,
ja. Okay.
Ja, wurde an mich weitergeleitet mit der Nachricht, sieht aus nach, könnte man günstig Geld verdienen. Und da habe ich so, ich war auch erstmal so, dachte, krass, ja, Bill Burr.
Aber
er hat dann gemerkt, so die E-Mail-Adresse, da war so also billburr@me.de com oder so. Also irgendwas stimmte dann. Ich bin dann mal auf Bill Burrs Homepage gegangen und habe gesehen, tatsächlich, der macht wirklich Podcasts ja auch. Und deswegen sagte ich, ja, vielleicht ist er wirklich an mir interessiert. Wo meinst du, ist das Einfallstor? Das ist ja offensichtlich Spam. Ja? Wahrscheinlich ist es dieser Link, den sie dann schicken, den sie dann nutzen wird. Ich habe schon überlegt, dass sie dann halt tatsächlich vielleicht so ein Interview machen und ich treffe dann so einen AI-Bill Burr, der mich interviewt. Und während ich halt mit AI-Bill Burr mich unterhalte, wird halt so mein Konto leer geräumt oder so.
Könnte sein.
Ja, also, weil sie dann diesen Zugang über diesen Link haben oder so. Also, oder durch diese Überweisung. Manchmal gibt es ja auch so PayPal-Tricks, dass man irgendwie sagt, oh, ich habe falsch überwiesen, kannst du nochmal zurücküberweisen oder so. Aber das kann ja nicht sein. Ich könnte ja einfach sagen, nö. Aber dass man dann irgendwie verklagt wird. Also solche Sachen hört man auch immer mal wieder. Ich frage mich, genau, wir haben noch ein bisschen hin und her geschrieben und dann auch mal gefragt, wie ist denn das irgendwie mit der E-Mail-Adresse? Die ist ja gar nicht die gleiche wie auf der Homepage. Dann meinte er nur, doch, das ist die offizielle Bill Burr Homepage, E-Mail-Adresse. Kannst gerne alle Fragen stellen, die du fragen möchtest. Kannst gerne die Leute kontaktieren. Ja, habe ich auch gemacht.
Okay.
Ich habe denen geschrieben, dass hier mir Matthew mich interviewen will. Wie sieht's aus? Keine Antwort bekommen bisher.
Ja. Na gut.
Vielleicht ist es doch einfach verdientes Geld. Das ist ja so geil, das ist ja ein, es scheint sich ja wirklich an Leute wie mich zu richten, die halt denken so, oh, das war eine nette Gelegenheit, Podcast leicht und ja, das ist jetzt auch kein, also ich kriege ja auch mal Geld für bestimmte Dinge, die ich tue, so, also vielleicht ist es ja wirklich, ich habe ja noch nie für ein Interview mit einem Megastar $3,000 bekommen, so, aber trotzdem ist es ja so eine Gage, wo man erstmal, ja, vielleicht ist ja wirklich was dran oder so. Also es ist ja sehr zielgenau das Profil bestimmter Künstler gesucht, die halt ungefähr in meiner Größe, in meinem Segment unterwegs
sind. Kann es sein, dass du Bill Burr folgst?
Nee.
Tust du nicht?
Nee. Und ich glaube, mir wurde das auch nur weitergeleitet, weil mein Management kannte Bill Burr nicht. Okay. Und dachte so, ja gut, keine Ahnung, was wir hier machen, so, mal gucken, was. Ja, aber dann hat Sven nochmal so ein bisschen durch die E-Mails gegangen und hat dann gesehen, es kam in letzter Zeit öfter so solche E-Mails, also auch an andere Künstler, die er vertritt, wurden so geködert, teilweise mit höheren Gagen, je nachdem, welche.
Na toll!
Genau. Mir wurden nur $3,000 geboten.
Ja. Und Chili Gonzales wurden natürlich das Doppelte angeboten.
Ja, der vertritt ihn jetzt nicht, aber wahrscheinlich schon, ja.
Ja, Frechheit. Ja. Okay. Aber sehr interessant, dass sich Bill Burr für Neoklassik interessiert. Das nehme ich daraus mit.
Ja, der interessiert sich halt für meinen Journey.
Ja, ach so. Na ja. Gut. Wie war denn dein Journey sonst die Woche? Ja, wir haben uns ja auch schon wieder länger nicht gehört.
Ja, ja. Ja, pass auf, ich habe was Neues mir gekauft.
Ja?
Kann ich dir zeigen?
Ja.
Du wirst es gleich erkennen.
Metronom. Ist das so ein altes, so ein Ding mit so einem,
ja,
Winkelarm?
Es ist zum Aufziehen, ein Aufziehmetronom.
Zeig mal, halt mal kurz ins Bild einmal hier. Podcast für wirklich? Ach, auch noch so, ist das von Manufaktum oder?
Weil es so ein geiles Holz ist?
Ja.
Die Firma heißt Lecato.
Okay.
Ist doch geil, oder?
Ja, sehr gut.
Weil irgendwie doch besser, dass, wenn man so ein Ding auf dem Klavier stehen hat, als wenn man dann wieder die App aufmacht und so. So machst, schmeißt das Ding einfach mal an, zack, spielst so ein bisschen. Zum Metronom wird dein Timing gleich besser.
Ja, ja. Sehr gut. Ich habe hier so in diesem elektrischen Klavier so einen Knopf.
Ah, ist auch einfach.
Ja.
Ja, kurze Wege. Irgendwie ist Handy-App aufmachen ist zu langer Weg, finde ich, eigentlich für alles. Ich möchte eigentlich auch, Spotify muss schneller gehen als mit Handy.
Spotify muss schneller gehen als mit Handy?
Ja, also mit so Chip im Hirn oder so.
Ja, okay.
Dann könnte man mir vielleicht auch noch heiße Voicings da einpflanzen, so, also ich geilere Voicings spiele oder so.
Also mir erleichtert dieses Ganze, das Handy zum Üben wirklich, habe ich ja schon jetzt auch wirklich zum wiederholten Mal gesagt, die Transparenzfunktion der AirPods. Das macht's alles leichter, weil ich das sonst irgendwie an eine Box anschließen muss oder so.
Ja.
Aber jetzt bräuchte ich eigentlich noch was zum Notenlesen. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt das iRebook aufmache und oder irgendeine Play-Along-Funktion, da jetzt brauche ich wieder zu lang, um dann noch eine Note auf meinem Handy aufzurufen und die ist auch zu klein.
Ja.
Da brauchen wir noch Synergien.
Ja, vielleicht mal Zeit für ein iPad.
Ja, ich habe
Tablet.
Ja, ich habe ja so ein altes iPad und das benutze ich auch tatsächlich regelmäßig zum Notenlesen. Achtung, wieder Thema Noten. Ist mir aber eigentlich zu klein.
Der Trigger ja, ist ja, an. Ja. Felix redet über Noten. Das kann also dauern.
Okay. Mein Kollege Christoph, du kennst ihn auch. Schöne Grüße. Der hat so ein großes iPad.
Ja.
Und das ist geiler. Nicht so ein kleines? Also nee, ich habe ein normales.
Groß muss es sein.
Es gibt ja normal, klein, ja? iPod Nano, iPad Nano oder sowas, iPad Mini. Das ist Quatsch. Ja? Das ist ja wie ein großes iPhone. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und da gibt es ja das große iPad.
Ja,
und das hat nach wie vor eine hohe Sogwirkung auf mich. Aber ich scheue mich davor, einfach nur zum Notenlesen mir so ein teures Riesen-iPad zu kaufen. Also falls jemand mir einen schenken möchte, was wir einrichten könnten, wäre so eine Wunschliste.
Ja.
Dass unsere Fans, auch gerade die Rothschilds oder so, dass die uns vielleicht teure Geschenke machen könnten, weißt du?
Soll ich nochmal meine Kontakte aufnehmen zu den Rothschilds?
Ja, nee, ich habe das bei anderen Podcastern gesehen, die haben so eine Amazon-Wunschliste zum Beispiel. Und dann kann man denen da Sachen bestellen. Und da könntest du dir ein Metronom wünschen und ich mir endlich den neuen Stuhl.
Aber ich habe das Metronom auch einfach bei Amazon gekauft, ohne dass die mich sponsern.
Nee, Amazon sponsert dich ja nicht, sondern die Impros können dir dann was kaufen.
Ach so.
Ja, als Weihnachtsgeschenk, als kleine Aufmerksamkeit von unseren Lieblingshörern wünsche ich mir ein iPad zu Weihnachten.
Ist ja, die können langsam mal anfangen, uns was zurückzugeben, ne? Also, ja.
Ich habe auch das Gefühl, ich sage, das Jahr ist so schnell rumgegangen, jetzt ist ja bald schon wieder Weihnachten und dann brauchen wir wieder Weihnachtscontent.
Ja, ja, da fällt uns schon was ein, oder?
Ja, da ist ja zum Glück noch ein bisschen hin.
Noch ein bisschen hin.
Weil wir ja auch jetzt rausgefunden haben, dass auch Weihnachtslieder teilweise Melodien haben von anderen Stücken und die einfach übernehmen.
So ist es.
Ja. Das hat mich ja doch noch nach wie vor umgetrieben, diese Frage mit dem Covern und wo will ich da eigentlich hin mit dem Covern? Aber irgendwie, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, ich wünsche mir wieder mehr Covers, Coverbands. Es ist in Wirklichkeit meine große Liebe zur Coverband.
Du wünschst dir also mehr Coverbands.
Ja, auch so Coversongs, dass so irgendwie in meine Timeline gespült wird, ah hier, der hat jetzt ein Cover gemacht von dem und dem.
Aber es passiert doch auch immer wieder.
Ja, aber irgendwie brauche ich da mal wieder neue Reize. Also an alle Impros, die auch selber Platten aufnehmen, mach doch mal ein Coveralbum.
Ja, sowieso. Auf jedes
ich meine, Jazzmusiker kann man da nicht richtig in die Pflicht nehmen. Die spielen ja sowieso die ganze Zeit nur Stücke von anderen, oft. Ja. Aber na klar, ein guter Popsong muss immer dabei sein.
Ja.
Von Radiohead zum Beispiel oder so.
Aber du hast doch auch viel gecovert in deinem Leben, oder nicht?
Also, ich würde sogar sagen, meine Karriere als Lambert hat ja angefangen mit einer... als Coverband. Also die ersten Stücke, die ich veröffentlicht habe, waren sogenannte Reworks von Indie-Bands.
Was ist ein Rework?
Genau, einfach eine freie Interpretation des jeweiligen Stücks, der jeweiligen Komposition von, genau.
Und das nennst du Rework?
Das habe ich so genannt, weil ein Remix war es nicht, weil ich ja nicht Originalspuren hatte, sondern ich habe sozusagen deren kompositorisches Material genommen und das neu auf dem Klavier interpretiert, Arrangement geschrieben. Und
wieso performt. Hast du es nicht Cover genannt?
Klingt nicht so geil. Also war so ein Begriff, der, glaube ich, da zu der Zeit in so hochkulturellen Kreisen einfach verwendet wurde. Ach so,
das hast du dir nicht ausgedacht?
Nee, ich kannte das
nicht. Rework, also den Begriff gab es, okay.
Den Begriff gab es schon, ja. Das war nicht mal. Aber dadurch, dass ich dann halt recht präsent damit war, ich weiß nicht, ich hab dann zusätzlich ja so ein Videoangebot geschaffen und dann immer auf irgendwelchen Oberflächen diese Stücke performt, also die halt keine Klavieroberflächen waren, sondern, was weiß ich, auf Blättern,
ja.
Auf Wäscheleien oder was weiß ich alles, auf Schreibmaschinen.
Ja.
Dadurch passte das ja auch irgendwie, dieses Wort ja auch ganz gut, als würde das so ein bisschen dazugehören, so das Video zu dem Stück und so. Und das war, ja, viele Leute, die Lambert am Anfang lernten mich tatsächlich über diese Coverstücke kennen, die ich gemacht habe. Am Anfang habe ich mich an die Bands rangeschmissen.
Ja.
Und gesagt, hier, pass auf, habe ich gemacht. Könnt ihr das bitte auf eurer Facebook-Seite teilen, damit das viral geht. Hat auch ein paar Mal echt sehr gut geklappt. Die Karriere befeuert. Und irgendwann hat sich's halt so umgedreht, da wurde ich tatsächlich auch dafür angefragt. Also bis heute so, dass ich mal hin wieder so Anfragen bekomme. Und jetzt kriege ich natürlich Cash dafür, ist ja klar.
Okay, aber sind die auch alle richtig veröffentlicht? Nee, ne?
Ja, auf YouTube.
Okay, auf YouTube.
Die meisten kannst du die auf YouTube kannst du noch finden. Okay. Und es gibt auch ein paar, die sind auf irgendwelchen Compilation veröffentlicht oder so. Ja, manchmal gibt's ja so B-Seiten oder so Krams und so. Dann ist es dann damit untergekommen. Bei Boy.
Ja.
Irgendwie mal auf so einer Extended. Früher hat man ja noch so dann eine CD rausgebracht mit so einer Extra-CD, wo dann noch so Extra-Versionen drauf sind.
Also,
da ist dann bei Boy zum Beispiel, bei dem zweiten Album ist dann ein Lambert-Stück mit drauf. Oder so. Ja, genau, dafür wurde es gern genommen. Jetzt mache ich es nicht mehr so viel, weil ja diese Motivation, also ich habe gemerkt, so da kann ich irgendwie andocken. Erstens kann man an das Netzwerk anderer Künstler andocken, die verbreiten das einfach so, meinen Namen. Und außerdem sind natürlich 1A Inhalte, also gut für alle.
Ja.
Da war ich dann auch arbeitswillig, mich dann halt dementsprechend überall anzubiedern. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen geändert, also weil dann einfach andere Dinge im Fokus standen. Ich wollte natürlich vor allem auch eigene Musik spielen und veröffentlichen und so. Und dann, ja, jetzt mache ich das, wenn das Angebot stimmt. Aber ich mache das nicht mehr so aus Eigeninitiative, mache ich das jetzt nicht mehr so viel.
Also das heißt, du gibst ganz nonchalant zu, dass du das eigentlich als Marketing-Tool benutzt hast. Oder ist da die Liebe zum Covern?
Ich habe das immer nur mit Songs gemacht, die mir gut gefallen. Das ist ja wohl klar. Aber natürlich, also, es gab damals wie heute das gleiche Geschrei. Wie soll man es als Newcomer eigentlich hinbekommen? Das war nicht so, dass irgendwie, ich hatte meine erste Platte fertig und irgendwie alle gesagt hätten, oh geil, ja, das wollen wir bitte veröffentlichen, hier 1000 Deals und so. Es hat wollte keiner.
Ja.
So. Und erst recht nicht, weil wenn man keine, auch damals schon groß bewertet wurde, Social Media, wenn du keine Klicks hattest oder keine vielen Follower auf Instagram oder, nee, Instagram gab es da noch gar nicht richtig, also oder nicht, war nicht so wichtig, Facebook und YouTube war irgendwie wichtig. Da habe ich mir natürlich schon darüber Gedanken gemacht, wie ich das irgendwie hinkriege. Das wäre jetzt gelogen zu sagen, so, das hat überhaupt nichts mit Marketing zu tun. Aber ich meine, das weiß doch auch jeder, oder? Das heißt ja nicht, dass ich das deswegen mit weniger Liebe getan hätte oder mich da verkauft hätte oder so, weil das waren ja alles geile Bands. Also es war geil, welche Bands darauf angesprungen sind. Das waren ja nur kredibile, mega geile, heiße Acts.
Weil wir natürlich wollen, dass unsere Artists alles nur aus Liebe machen.
Ja.
Und Marketing
ist ja auch
darf
so
keine Rolle, das darf keine Rolle spielen.
Aber es hat mir natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu machen. Und es hat mir noch viel mehr Spaß gemacht, das zu machen, nachdem ich gesehen habe, Mensch, das klappt ja. Dann habe ich das natürlich auch gern weitergemacht.
Yeah. Ja. Aber du bist doch auch manchmal so im Hotel. Da läuft ja manchmal im Hintergrund so eine CD, wo man dann irgendwann beim längeren Hinhören, auch gerne im Fahrstuhl oder so, das hört man, ach, das sind ja Covers die ganze Zeit.
Ja, stimmt. Auch so gerne auf Klavier interpretiert.
Genau. Ne?
Ja.
Wieso bist du denn dann kein Cover-Artist geworden?
Es gibt auch Red Hot Chili Peppers auf Klavier, auf Spotify. Mehrere Alben. Kannst du die besten Stücke der Red Hot Chili Peppers nur auf Klavier hören. Ist total schön.
Ja, aber warum hast du denn das, warum bist du kein Cover-Artist geworden?
Ja, weil ich, wie in der letzten Folge besprochen, habe mich eigentlich in I come from a long line of composers.
Stimmt. Wie dein Vater,
Georgi. Mein Vater, Ligeti, wäre einfach enttäuscht gewesen von mir, wenn ich es nicht versucht hätte, mal ein paar eigene Stücke zu schreiben. Nein, ich habe mich immer als als jemand gesehen, der wahnsinnig gute Stücke selber schreibt. Und das war ja auch das Geile an diesen Reworks. Ich konnte die ja immer besser machen. Also wenn mir Dinge nicht gefallen haben, habe ich die halt einfach besser gemacht.
Also so, wie eine Serviceleistung quasi.
Das war eine Serviceleistung. Da muss man nochmal ran. Weil, okay. Genau, bestimmte Akkordverbindungen sind so noch nicht ausreichend.
Falsch komponiert ist ja oft der Fall.
Erst recht nicht auf dem Klavier. Da können wir nochmal ein bisschen was machen und so. Und keine Ahnung. Also ich sehe mich da natürlich schon als jemand, der tolle, geile Stücke immer geschrieben hat und gern geschrieben hat. Und das ist natürlich das, was ich eigentlich machen wollte, ist ja klar. Ja.
Wir haben auch mal live gespielt so ein Tokotronik-Lied, ne?
Stimmt, ja. Kam immer ganz gut an.
Ja. Aber jetzt gerade zuletzt nicht mehr so im Live-Repertoire, oder? Ein Cover.
Ich hatte überlegt, der Phil Collins.
Take a Look at Me Now.
Against All Odds, ja.
Ja.
Könnte man
bringen,
oder?
Gibt es auch eine Version von der Gruppe The Postal Service?
Ah, echt?
Ja.
Das muss ich mir mal anhören.
Dann natürlich so ein bisschen im Indie-Tronic-Gewand. Hast du denn viel gecovert in deinem Künstlerleben? Also auch in anderen
Bands? Ja, doch, in allen Bands, die ich gespielt habe, war auch immer irgendwie eine Covernummer. Und auf jeden Fall, also genau, ich schließe das auch nicht aus, dass es in einem Lambert-Programm mal wieder stattfinden wird. Ist eigentlich eine gute Sache, könnte man mal wieder was machen. Finde ich echt gut. Aber die Leute sind ja auch mal wahnsinnig erleichtert, wenn auf einmal so ein Mega-Hit erklingt, den sie dann auch erkennen. Ah, das ist wunderbar.
Ja, also wie gesagt, ich arbeite mich dann noch so ein bisschen dran ab, ist Covern jetzt cool oder uncool? Ich will es eigentlich cool machen.
Ja, aber ich wollte doch davon sowieso weg, mit Derrida und so. Das hatten wir doch alles schon.
Ja.
Dass man diese Unterscheidung gar nicht machen muss.
Weil ich hab
also genauso wie bei diesem Rework. Du kannst ja sagen, nee, das ist ja diese Reworks, die ich gemacht habe, sind ja eigentlich schon so viel Eigeninterpretation beziehungsweise eigenkompositorischer Anteil, was beim Cover ja auch normal ist. Du bringst da ja auch immer einen eigenkompositorischen Anteil mit. Kannst gar nicht anders. Also es geht ja gar nicht anders. Beziehungsweise es ist ganz natürlich. Aber dich treibt es irgendwie um, da jetzt rauszufinden, ob das jetzt weniger wertig ist oder mehr wertig oder.
Nee, ich hab für mich, glaube ich, eigentlich die Frage beantwortet. Das ist genauso wertig. Also ein gutes Cover ist wertiger als ein schlechter Song. Und ein guter Song ist natürlich ein guter eigener Song ist natürlich wertiger als ein mittelmäßiges Cover.
Ja.
Aber ich kann einfach nicht verleugnen, dass ich große Freude am Covern habe oder am Covers hören mehr. Ich cover selber gar nicht besonders viel, muss ich sagen. Aber ich habe da einfach Freude dran, wenn gecovert wird, merke ich. Ich wünsche mir da manchmal so die 60er Jahre herbei, wo einfach durchgehend einfach nur gecovert wurde.
Mhm.
Weil dann gehe ich zum Konzert und dann kenne ich die Stücke schon. Das würde mich zum Beispiel auch im Vorverkauf würde mich das motivieren. Wenn ich mich drauf verlassen kann, ich gehe jetzt zu einer Band, die ich nicht kenne, die spielt aber auf jeden Fall einen Cover.
Da würdest du euch auch früher entscheiden.
Ja.
Also wenn es so eine Coverpflicht für Newcomer gäbe.
Ja, genau. Vielleicht wäre das was. Also weil, ich meine, noch bürokratischer kann man es ja eh nicht machen. Vielleicht kann man eine Coverpflicht einführen.
Ja.
Und das finde ich ganz gut.
Andererseits, wenn du halt eigene Stücke hörst, denkst du ja auch oft so, klingt ja genau wie das.
Genau, klingt genau wie das. Das ist ja auch ein alter Tanzmusiker-Trick. Man spielt ein Stück zweimal. Ein Stück von sich selber, dann denken die Leute, sie kennt's. Absoluter Klassiker. Nee, genau. Klingt wie gibt es natürlich auch. Das ist ja, wusstest du zum Beispiel, dass Ringo singt ja auf welches Beatles-Album ist das? Da singt er ja das Stück Boys.
Ja, ist das auf dem White-Album, oder?
Nee, viel früher. Auf Please Please Me, glaube ich.
Ja.
Genau, so. Und dann hat Paul McCartney nämlich I Wanna Be Your Man komponiert.
Aha.
Verstehst du?
Ja.
Weil das dann so nachkomponiert war. So ein bisschen, so ähnlich. Und außerdem passt das natürlich auch Boys und dann wird der Man draus.
Ja.
Clever, oder?
Ich hatte auch doch schon mal in diesem Podcast so eine Liste vorgetragen von Songs, die eigentlich genau sind wie andere. Es gibt auch so einen Oasis-Song, der ist wie, habe ich vergessen. Ich habe die Liste jetzt auch nicht mehr, aber konnte man dann nachhören. Hast du sowas parat? So Stücke, die genau sind wie andere?
Aber was ich noch habe, das wollte ich dir eigentlich vorletztes Mal schon vortragen, das lustige Coverspiel, wer eigentlich was gecovert hat. Weil das ist nämlich total interessant. Ich habe angefangen, mal so eine Liste zu machen, wer covert wo, wie, was sind die größten Coverversionen, welche Stücke kennt man vielleicht, auch vor allen Dingen als Cover.
Ja.
Und dann entsteht ja wirklich so eine, kennst du das in so Filmen, wo Serienmörder sich so eine Landkarte machen und dann so rote Fäden ziehen und so.
Ja,
klar. Sowas entsteht dann eigentlich.
Das machen aber nicht die Serienmörder, das machen doch die
Polizisten.
Genau.
Ah ja, die Ermittler.
Kommissare.
Genau, ja. So, und so fühle ich mich so ein bisschen.
Ja.
Weil, wusstest du zum Beispiel, dass es einen Song gibt von den Rolling Stones, der aber von den Beatles geschrieben wurde?
Nein. Welcher?
Das ist, warte, ich muss jetzt hier erstmal wieder gucken, wo in meiner Liste ich einsteige, damit ich das finde. So, es ist nämlich, genau, es ist jetzt verstehe ich meine Notizen. Genau. Es ist nämlich so, dass I Wanna Be Your Man zwar für Ringo Starr geschrieben wurde, aber dann von den Stones gespielt wurde, oder? Warte mal kurz, das wird hier ein absoluter Rohrkrepierer, wenn ich das nicht richtig recherchiere. Die Beatles haben die Rolling Stones haben nämlich I Wanna Be Your Man veröffentlicht am 7. Oktober 1963 und die Beatles haben das aber erst am 23. Oktober abgemischt. Das heißt, es ist vorher von den Stones erschienen.
Aber die haben wahrscheinlich zusammen rumgehangen.
Richtig.
Haben sie auch. Und dann haben die halt zusammen einen Song geschrieben. Und gesagt, richtig. Oder den könnt ihr haben, der passt besser zu euch.
Ja, aber das
waren ja irgendwie auch befreundet.
Ja, ja, klar. Aber guck mal, der Song, der sein sollte wie Boys, damit Ringo den singt, wurde dann von den Stones zuerst veröffentlicht.
Ja, ah, okay.
Genau wie aber die Rolling Stones natürlich noch ganz andere Songs gecovert haben. Zum Beispiel Black Betty.
Oh, Black Betty. Ist das das Stück?
Oder? Warte, ich glaube...
Ist das nicht so ein Stück aus den 80ern?
Ich glaube, dass dieses ganze Segment geht gerade völlig unter, wenn ich ja meine wochenalten Notizen nicht richtig entziffern kann. Ich muss das einmal kurz double checken. Ram-A-Lam, ne?
Ram-A-Lam.
Von der Gruppe Ram Jam.
Ja, das ist doch eigentlich so ein Stück, das war früher auf diesen Rock-Compilation drauf, aus den 80ern oder so, wo nur Schlagzeug und Gitarre und Gesang, ne? Oh, Black Betty.
Ja, nee, stimmt, du hast völlig recht. Das ist nämlich gar nicht von den Stones, sondern das ist von der Gruppe Ram Jam. So ein One-Hit-Wonder. Aber... Weit gefehlt. Black Betty ist eigentlich ein Blues-Song von Led Belly. Ah. Led Belly ist so ein Blues-Künstler aus den 30er, 40er Jahren. Aber weißt du, was noch ein Led Belly-Song ist?
Mm-mm.
Kennst du die Nirvana Unplugged?
Ja, About a Girl ist ein...
Ja, My Girl. Ist auch ein Led Belly-Song.
Ah.
Ist ein Cover-Song. Und im Prinzip besteht die ganze Nirvana Unplugged-Platte eigentlich aus Cover-Songs.
Stimmt, da sind noch mehr drauf, ne?
Da ist nämlich drauf zum Beispiel von... The Man Who Sold the World von David Bowie.
Ah.
Auch von der Gruppe den Meat Puppets mehrere Stücke. Und Jesus Doesn't Want to Be a Sunbeam von den Vaselines. Und es war wohl auch ein Politikum damals, als Nirvana dieses Unplugged in New York Album aufnahm, dass die Redaktion gesagt hat, ey Leute, könnt ihr mal bitte eure Hits spielen?
Ja.
Und da waren dann nur Covers drauf.
Ja.
Okay. Aber war früher in jedem Kinderzimmer, oder?
Die Nirvana Unplugged.
Ja.
Ich kenne viele Leute, die sagen, das wäre die beste, aber da zähle ich mich nicht dazu. Aber es gibt viele Leute, die wirklich abgöttisch lieben, diese Platte. Ich finde es, seien wir ehrlich, dieses ganze MTV Unplugged Sound, diese Soundästhetik, eigentlich totaler Rotz. Oder nicht?
Ich weiß
also
nicht.
Also Nirvana ist noch das bessere Beispiel. Das ist irgendwie, die Platte kann man ganz gut hören, so, aber ich finde, es macht null Sinn. Diese Behauptung des Unplugged und dann geht es aber trotzdem gerne diese Jack-Kabel immer direkt in die Gitarren rein, oft so. Also es gibt auch Grönemeyer Unplugged und so.
Ja. Dann. Oder die Fantastischen Vier, live aus dem Salzbergwerk.
Ja, ja, und es klingt alles immer super dünn. Also es klingt nicht akustisch, sondern einfach dünn. Und das kann doch nicht das Äquivalent zu Unplugged sein. Unplugged heißt ja unverstärkt. Das ist ja nie unverstärkt, sondern die verstärken halt akustische Instrumente
genau. Und
kriegen es halt nicht geil hin. Also gesagt, Nirvana Unplugged in allen Ehren, das ist irgendwie... noch irgendwie ganz gut geworden, aber eigentlich kenne ich keine
großer Hit
dieser Reihe.
Tears in Heaven.
Stimmt, Eric Clapton.
Eric Clapton
unplugged. Ja, stimmt. Oh, hast du die Folge gehört? Kurzer Einwurf.
Ja.
Cream Sucks.
Nein. Ach das doch, vielleicht.
Gut. Ja, das ist so sehr gut, weil also genau da.
Von unserem Lieblingspodcast
Your Favorite Band Sucks.
Ja, genau.
Genau. Da gibt es diese Anekdote, dass Clapton aufhört zu spielen. Um zu sehen, ob Jack Bruce und Ginger Baker es überhaupt merken.
Und merken
was ist die? Nö, natürlich nicht. Jack Bruce hat sowieso immer den so laut gedreht wie möglich, weil er sich eh nur selbst hören wollte.
Ja.
Und dann ist dieser wunderbare Take, den der eine Host, da sagt man, wenn sich jemand wundert, warum die Jimi Hendrix Experience so schlecht zusammengespielt hat,
ja. Dann,
weil Cream schon bewiesen hatte, dass man dazu nicht in der Lage sein muss.
Sehr gut.
Ja, sehr zu empfehlen. Also sie hassen wirklich Cream.
Ja.
Und ich kann es irgendwie verstehen. Also da steige ich irgendwie mit ein. Also ich finde, man darf nichts über die Jimi Hendrix Experience sagen, aber Cream ist wirklich eine scheußliche Band. Das kann man irgendwie nicht anders sagen.
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich hatte so einen Sampler in jungen Jahren.
Ja.
So einen Cream Best Of, so eine CD von 2001 damals. Und da sind schon so ein paar Banger drauf.
Ja, White Room, ja.
Genau.
Aber sie gehen das auch alles durch und meinen, sie verspielen sich die ganze Zeit. Und es ist das auf den größten Hits eigentlich schon im Takt 2 sich so ultra schlimm verspielt wird, die halt nie zusammen sind und da dann irgendwie ein Ding draus gemacht wird. So. Also Ginger Baker ist auch irgendwie ein interessanter Typ. Da gibt's auch diese Doku, ne?
Ja.
Die damit anfängt, wie er den Typen, der über ihn die Doku machen will, eine reinhaut erstmal.
Ja. Ja, ich finde interessant, dass ja Jack Bruce ein wahnsinnig guter Sänger ist, vielleicht ein bisschen zu clean und ja eigentlich Eric Clapton gar nicht so geil singen kann. Aber ja, der ist dann ja ein Star geworden.
Stimmt.
Übrigens auch ein Cover ist Layla.
Ja.
Von was, stimmt, weiß ich nicht mehr. Aber ja, auch der große Hit von Eric Clapton. Aber wo du Jimi Hendrix Experience sagst, auch viele Cover. Ne?
Ja.
Zum Beispiel All Along the Watchtower.
Ja,
ist genau, ja eigentlich, und das ist zum Beispiel so ein Stück, das ist bekannter von Jimi Hendrix als von
Bob Dylan.
Ja. Aber kann das auch sein, weil das auch so eine Art Rework ist?
Ja, ich glaube schon.
Weil da ist ja dieses.
Ja.
Da ist ja dieses geile Riff. Und ja, das gibt's, glaube ich, bei.
Im Original nicht?
Nee, genau.
Ja, okay, ja. Ja, siehst du wohl. Eigenkompositorischer Anteil,
ja,
hat den Song nochmal richtig nach vorne gebracht. Bob, ja, Dylan wird sich gefreut haben.
Ja, weil das ist, gibt auch eine gute Jimi Hendrix-Version von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Stimmt.
Die sie, ja, angeblich am Tag selber erst eingeübt haben. Weil die Platte kam raus und Jimi Hendrix, ja, hatte ein Konzert in London. Da haben sie den schnell sich nochmal draufgezogen.
Ja.
Finde ich ganz gut.
Ja, der hat Cover geliebt. Der hat ja auch gerne die Nationalhymne gespielt.
Ach, stimmt. Genau, stimmt. Ist auch ein Cover. Ja, ja.
Gibt es eigentlich wenig Rockbands in Deutschland, die mal die deutsche Nationalhymne eingespielen?
Ja.
Fände ich echt gut so. Die höchste Eisenbahn vielleicht mal.
Ja, warum?
Könnte sie sich da mal ranwagen.
Mit dem Deutschlandlied. Ja. Es gab mal irgendwie so eine, ich glaube auch zu irgendeiner Europawahl oder sowas von, also die länger her ist, also jetzt nicht die letzte, da gab es irgendwie so eine Aktion zur Europawahl, da haben wir mal Freude schöner Götterfunken gespielt.
Ah.
Gibt es auch irgendwo im Internet, gibt es so ein Snippet, wo wir das spielen? Hm. Weiß ich aber irgendwie nicht, wo das zu finden ist. Aber das ist bei Bob Dylan, ist es ja wirklich interessant, fallen dir Bob Dylan Songs ein, die du eigentlich von anderen Leuten kennst? Weil das war irgendwie oft der Fall.
Ja, also All Along the Watchtower, ja, kenne ich von Jimi Hendrix
auf jeden, ja, Fall.
Das kannte ich nicht von Bob Dylan.
Tatsächlich in der Zeit selber, Blown in the Wind war erstmal ein Hit von Peter, Paul and Mary.
Ja.
Und Mr. Tambourine Man war nochmal ein Hit von der Gruppe The Byrds.
Ja.
Die auch das Stück Turn, Turn, Turn in Every Season, weißt du, von den, ja, Byrds, eigentlich ein Pete Seeger-Song. Pete Seeger auch so ein Folk-Typ.
Genau, hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, der Pete Seeger eigentlich,
ja,
dafür, dass also er so viel geleistet hat.
Und Bob Dylan auf seinem allerersten Album auch ganz viele, eigentlich fast nur Covers, so Folksongs. Ja. Zum Beispiel A Man of Constant Sorrow, was unsere Generation kennt aus dem Film Oh Brother, Where Art Thou? Von den Coen Brothers. Aber auch Make Me Feel My Love gibt es zum Beispiel eine ganz bekannte Version von Adele aus dem letzten Jahrzehnt. Auch ein Bob Dylan Song. Oder natürlich, wenn wir an die frühen 90er denken, Knockin' on Heaven's Door.
Ja, das ist doch von Selig, oder nicht?
Was sagt ein Rockmusiker im Blumenladen? Wo sind denn hier die ganzen Roses?
Sehr gut.
Genau.
Stimmt, die haben Knockin' on Heaven's Door, ja, gemacht. Eric Clapton, ist das...
Eric Clapton?
Der hat es doch... Also von wem ist der Ursprung?
Von Bob Dylan.
Von Bob Dylan. Und Eric Clapton hat auch eine Version,
ja,
davon gemacht.
Ach, guck, ja, mal. Ja. Ja.
Ist auf dieser Unplugged, auf dieser eben genannten Unplugged
von Eric Clapton. Ja. Guck mal. Ja. Ja. Also das ist bei Bob Dylan interessant. Der hat es ja irgendwie geschafft, so Songs zu machen, die dann als Cover fast populärer waren oder ihm dann wieder zur Popularität geholfen haben.
Ja, stimmt.
Ähnlich verhält es sich zum Beispiel aber auch mit dem anderen Folk-Künstler Cat Stevens. Kennst du zum Beispiel das Lied Wild World von der Gruppe Mr. Big?
Ja, ist das ein Cat Stevens-Song?
Das ist ein Cat Stevens-Song.
Ah, guck mal, das hätte ich nicht gewusst.
Ja.
Und oder Father and Son?
Father and Son kennst du auch von natürlich welcher von Gruppe?
Ronan Keating oder sowas.
Ja, von der Gruppe Boyzone.
Boyzone, ja. Ja, ist auch Cat Stevens, ja.
Ja, und das ist ganz interessant bei Boyzone, weil die haben ja noch mehr Cover. Kannst du dich daran erinnern, als die Gruppe Take That so ein Video hatte im Regen, schwarz-weiß im Regen mit ihrem Song Back for Babe? Good.
Back for Good, ah ja.
Ja, da hat nämlich dann die Gruppe Boyzone geantwortet mit dem Song Words.
Und, der ist genauso, oder was?
Es war auch so ein Schwarz-Weiß-Video im Regen, aber das ist ein Stück von den Bee Gees.
Ah.
Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat wiederum Take That das Lied How Deep Is Your Love.
Das ist auch wieder die Bee Gees, ja.
Das sind auch wieder die Bee Gees.
Ja, stimmt, ja.
Ist das nicht völlig irre?
Ja.
Sowieso im Boygroup-Kontext einiges an Covern. Zum Beispiel auch von Take That Could It Be Magic, kannst du dich daran erinnern?
Nein.
Auch einen
großer, ein Queen oder
so? Nee, ein Take That Song von Barry Manilow,
okay,
der auch das Lied geschrieben hat oder gesungen hat, zumindest Copacabana, an der Copacabana,
ja,
wo es auch
das hat doch die EAV, da hat doch EAV dann mal ein Cover gemacht.
Als?
Die erste, Erste allgemeine
Form. Ja?
An der Copacabana und am Wörthersee.
Achso, das ist, glaube ich, ein ich meine, an der Copacabana. Und da gibt es auch von Richard Cheese die Star Wars Cantina.
Stimmt.
Ja.
Ja,
Barry Manilow, auch der Interpret des Stückes Mandy.
Ja, oh, Mandy. Das ist auch nochmal interpretiert worden von
Westlife. Auch eine
Boyband. Westlife, natürlich. Ja. Oh, die haben einfach echt, die Boybands wussten, wie es geht. Die haben
ist, aber, ja. ist aber eigentlich ein Song von Mandy Scott und mit dem Originaltitel Brandy. Da haben sie gedacht, das Brr gar nicht so gut zu singen, machen wir ein M draus.
Ja,
ja. Und dann lustigerweise Ronan Keating Solo. Da gibt es doch das When You Say Nothing at All. Ist eigentlich ein Country-Song von Keith Whitley, Amerikaner, amerikanischer Country-Sänger. Okay. Und dann gibt es auch noch If Tomorrow Never Comes von Ronan Keating, eigentlich von Garth Brooks.
Es ist ja unglaublich. Es gab, weißt du mal, es gab diese, zu Zeiten dieser Boybands, auch diese, es war eine schwedische, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall eine Teenie-Band mit zwei Jungs, zwei Mädels.
Ja.
Die hießen die A-Teens.
Ja.
Und die haben nur ABBA-Songs gespielt, gesungen.
Ah ja, da gab es eine Super Trooper-Version, kann das sein?
Ja. Ja, ja, die hatten dann mehrere Hits und es waren immer nur ABBA-Songs. Und dann immer so mit einem technoiden Beat darunter.
Ja.
So, aber da haben die ABBA nochmal ganz groß gemacht.
So, ja. Zu Recht.
Ja, weil du fragst dich ja immer, wo sind die Coverbands?
Und ja.
Die A-Teens, das wäre eine Band für dich
gewesen. Ja, aber da ist, also wenn man aber da einmal anfängt, dann kommt man gar nicht mehr raus aus dem Coversumpf. Gerade im Boygroup-Bereich oder so im Pop-Bereich. Auch bei Cat Stevens waren wir, ne? Kennst du denn das Stück The First Cut is the Deepest?
Ja.
Da gibt's,
das ist doch auch von Smashing Pumpkins, ne, oder?
Von Rod Stewart. Und von Sheryl Crow.
Ach, Sheryl Crow, vielleicht meine ich die Version.
Ja. Oder kennst du das Stück Girls Just Wanna Have Fun von den Chromatics?
Ja, ich dachte, das wäre was für Cyndi Lauper oder sowas.
Weit gefehlt. Das ist von Robert Hazard. Das ist ein Singer-Songwriter. Der hatte das aber zu dem Zeitpunkt nur als Demo veröffentlicht.
Ja, gibt es nämlich ja doch auch diese Demo-Version, die später rauskam von What If God Was One Of Us von Prince.
Ja.
Womit aber ja bekannt geworden ist die Sängerin, wie heißt sie?
Ah, ja, God, One Of Us,
Joan Osborne. Joan Osborne,
ja.
Genau. Die ist damit bekannt geworden und irgendwie kam irgendwie raus, oder es gab das schon irgendwo auf irgendeinem Bootleg oder so. Also Prince hatte es schon gespielt. So. Mhm. Also, und dann wurde es auch nochmal veröffentlicht. Also. Aber ich glaube, er hat ihr den Song überlassen oder so. Es gab einen Agreement.
Ja, und weißt du, was Prince noch geschrieben hat? Was dann ein absoluter Welthit wurde von jemand anders.
Ja, ich weiß es eigentlich, aber mir fällt es gerade nicht ein, aber ich weiß es.
Nothing Compares to You.
Nothing Compares to You, genau.
Von
aber das Shannon war O'Connor. Dann ja eine Auftragskomposition.
Nee, ich glaube nicht. Es gibt eine Aufnahme von Prince. Vielleicht ist die auch später entstanden. Aber es gibt es zumindest auch von Prince. Aber wo du mit der EAV kommst, ne? Das ist ja so interessant. Es gibt ja nochmal so einen, was ich ganz interessant finde, so wenn Stücke übersetzt werden.
Ja.
Kannst du dich zum Beispiel an das Stück I Love Rock'n'Roll erinnern von den Arrows.
Ja, klar. Gab es ja in diesem...
Du musst jetzt erstmal sagen, nee, das ist doch von Joan Jett, musst du jetzt erstmal sagen. Stimmt,
sorry,
ist aber eigentlich von den Arrows.
Das ist von den Arrows. Aber ich kenne es halt, als erstes Mal, als ich es gehört habe, war natürlich in Wayne's World, Abspann Wayne's World.
Ah, okay.
Auf damit. Ja.
Ich habe das zum allerersten Mal gehört von Gildo Horn. Kannst du dich noch an Gildo Horn erinnern? Und zwar mit dem deutschen Text, ich finde Schlager toll.
Ich finde Schlager toll.
Ja. Stimmt. Ja. Also das ist so ein bisschen wie mit Speedy Gonzales von Rex Gildo, was wir neulich hatten, von Pat Boone. Aber was meine absolute...
Die ERV, was hatten die an? Die hatten mehrere solche Sachen auf jeden Fall.
Da bin ich nicht so
drin. Banküberfall ist da auch irgendwo her.
Das kann sein. Bei ERV bin ich tatsächlich leider nicht so drin. Das ist eine Bildungslücke bei mir. Aber was ich sehr gut finde von Cindy und Bert, gibt es ja von Black Sabbath das Stück Paranoid in der deutschen Version Der Hund von Baskerville.
Ernsthaft?
Ja. Kennst du das Stück Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers?
Nee.
Das gibt es dann nämlich von, wie heißt der, Onkel Jürgen, Jürgen Drews.
Jürgen Drews,
ja,
der Prinz von Arenal.
Ein Bett im Kornfeld.
Ah, natürlich, stimmt. Ja. Das ist auch ein Cover, richtig.
Ja, natürlich. Ja. Und dann gibt es aber wiederum die Version von Fips Asmussen, ein Korn im Feldbett.
Ja, der schießt den Vogel.
Ja. Das finde ich ganz, ganz toll. Wenn dann nämlich so, und dann gibt es ja aber auch ein Bett in Kornfeld später von Stefan Raab nochmal.
Stimmt.
Gibt's
auch nochmal.
In so einer.
Aber hier, pass auf, die Flippers haben doch jetzt gerade nochmal neu aufgelegt, im Bentley wird geweint von Gunter Gabriel.
Ja.
Oder sich davon inspirieren lassen zumindest. Also gleicher Text auch. Gut. Genau wie Deichkind das ja schon gemacht hat.
Ne? Ja, gut.
Und das ist jetzt auch voll in den Charts. So.
Wirklich?
Ja, gut für Gunters Familie.
Gut. Und das ist wirklich ein Song von Gunther. Das hatten wir vor ein paar Folgen
schon. Also sie mussten, ich glaube, es ist eindeutig, dass sie sich davon inspiriert haben, da musste es irgendwelche Absprachen geben, ja.
Was ich nämlich interessant fand, da sprach ich neulich, als wir probten drüber, als wir so nach coolen 60-Songs suchten. Du kennst doch das Stück They Night They Drove Old Dixie Down von der Gruppe The Band.
Der Nacht, in der Conny Kramer starb.
Richtig.
Der Tag, an dem Conny Kramer
starb. Der Tag, als Conny Kramer starb.
Ja, aber der hat auch immer zu viel gekifft.
Von? So, und jetzt geht es los mit dem Massenmörder-Ding. Tag, als Conny Kramer starb, ist ja von Juliane Werding.
Ja.
Und der große Hit, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht, ist geschrieben von Gunter Gabriel.
Ach, ist es so, okay.
Aber der Tag, als Conny Kramer starb, ist ein deutsches Cover von The Night They Drove Old Dixie Down. Ja. Eigentlich ja so ein Stück über den amerikanischen Bürgerkrieg. So, und jetzt kennst du doch die Gruppe Die Goldenen Zitronen.
Ja.
Da gibt es doch das Stück Der Tag, als Thomas Anders starb.
Ah, das ist die bessere Hälfte von Dieter Bohlen, ne?
Richtig.
Den meinen Sie.
Ja. Absolut richtig. Und da ist mir aufgefallen, die Goldenen Zitronen, diverse Coverversionen.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel das Stück Diese Kleinigkeit, All the Little Things, ein Sonny und Cher Cover. Hm. Oder Für immer Punk ist natürlich
Forever Young.
Von Alphaville.
Von Alphaville.
Und auch das Stück Rocken um die ganze Welt.
Rocken all over the world.
Genau, von John Fogerty. Das ist der Frontmann von
Moment.
Clearance Clearwater Revival.
Ja, und da gab es aber die bekannte Coverversion Rocken all over the world von diesen beiden
Status Quo,
die immer bei Wetten, dass aufgetreten sind.
Richtig.
Die waren eigentlich nur bekannt durch Wetten, dass, hatte man das Gefühl. Ja. Keiner wollte diese Band haben.
Auch In the Army Now ist, glaube ich, auch ein Cover. Der andere große Hit von Status Quo.
Status Quo, ja.
Genau, aber Clearance Clearwater Revival, CCR, haben natürlich auch geschrieben Proud Mary, was wir vor allen Dingen kennen von Tina und Ike Turner.
Ja.
Alphaville, deutsche Waveband, viel gecovert worden. Forever Young gibt es auch diverse Versionen.
Ja, von, klar, ist ja auch ein mega Lied.
Aber auch den anderen großen Song Big in Japan von Alphaville. Kennst du da noch eine Version?
Ja, klar, von Guano Apes.
Richtig. Und von Anne Bruhn. Das ist so eine skandinavische Singer-Songwriterin.
Ja.
Dann gibt es aber auch Forever Young, gibt es ja nicht nur von Alphaville, sondern ein anderer Song mit demselben Titel. Es gibt ja auch Forever Young von Bob Dylan. Hat auch interpretiert als Für immer jung Karel Gott.
Ist Karel Gott eigentlich mit Gott verwandt?
Ich glaube ja. Von Biene Meyers.
Also das ist doch ein Künstlername.
Nein, Entschuldigung, das ist völlig falsch. Forever Young, Für immer jung, ist die Alphaville-Version von Karel Gott gesungen.
Ah.
Bullshit. Es gibt aber Für immer jung, gibt es noch eine Version von diesem Österreicher. Und das ist eine Übersetzung vom Bob Dylan Song.
Der Andreas Caballé oder was?
Nein, dieser Zirkustyp, der heißt, wie heißt denn der? Okay, alle Österreicher bitte einmal melden. Es gibt aber übrigens auch Für immer jung, die Karel Gott Version, also das Forever Young Cover, gibt es auch von Bushido.
Echt?
Ja.
Ein Coverkünstler.
Ja.
Heino hat übrigens auch ganze Platten nur Covers gemacht. Da haben sich ja viele aufgeregt auch. Da gab es ja Ärger noch und nöcher.
Genau, der hat so deutsche Rocksongs gecovert, ne?
Ja.
Und Kapitulation von Tokotronic.
Ja, alle haben sich aufgeregt und damit das Werk natürlich dann noch mal mehr Aufmerksamkeit geben können. Aber klar, ist ja auch ärgerlich, wenn so ein Typ.
Findest du?
I don't know.
Aber ist das nicht eine Huldigung? Ist das nicht eine Huldigung?
Ein Heino?
Ja.
Hast du seinen letzten Auftritt mitbekommen?
Bei Instagram.
Ja.
Nur in der Remix-Version.
Wir brauchen auch jemanden wie Trump. So jemanden wie Franz Josef Strauß. Der war gut für Deutschland.
Ja, ich habe das wiederum mitbekommen, weil das ja dann vielfach so re-edited wurde.
Ja.
Und Leute so lustige andere Sätze daraus gemacht haben. Aber das ist auch wieder einmal durchs Internet dann durchgetragen worden. Aber doch, guck mal, interessant, dass das Covern selbst in der Hamburger Schule, das haben wir gelernt in der Hamburger Schule-Doku, selbst bei den Goldenen Zitronen, da wird viel gecovert.
Ja, aber die sind ja auch nicht Hamburger Schule.
Sonst aber nicht so viel Hamburger Schule-Cover, glaube ich. Einzige, was mir noch aufgefallen ist, bei den Sternen auf dem Album Posen, kannst du dich noch an das Stück Risikobiografie erinnern?
Hä, also der größte Hit von den Sternen ist erstmal natürlich
House of the Rising Sun.
Ja. So ist es.
Von?
Also ich würde sagen, The Animals stimmt wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, ist auch ein Traditional.
Ja.
Von den Animals schon gecovert, aber auch Risikobiografie ist kein richtiges Cover, aber da gibt es eine Referenz in der Musik auf das Stück Silver Machine von der Gruppe Hawkwind.
Hawkwind.
Ja, und weißt du, wer Mitglied der Gruppe Hawkwind war? Lemmy Kilmister. Später
ist es so?
Sänger und Bassist von Motorhead. Ja.
Wirklich? In dieser soften Band?
Hawkwind. Ist die soft?
Hawkwind, die haben doch dieses Dust in
the Wind. Ach wirklich? Oh, guck mal, das kenn ich gar nicht.
Ja, so, ein Hit.
I close my eyes.
Ja.
Und aber es gibt auch Forever Young, wenn ich mich da nicht ganz irre, Forever Young gibt es auch von Jay-Z, von Alphaville.
Echt? Oh, die haben echt so abkassiert, ey.
Ja.
Die haben echt alles richtig gemacht.
Von Jay-Z und Mr. Hudson.
Ja.
Und weißt du, wer das produziert hat? Kanye West. Das ist der Typ, hat Jay-Z's Version von Forever Young produziert. Ah. Das ist der Typ mit den Turnschuhen, Kanye West.
Kennt Kanye West, guter Typ. Es gibt zweite Album von Kanye West, produziert von John Bryan.
Ach, guck mal.
Sehr gut. Late Registration.
Ja. Und mir ist noch was aufgefallen, das hast du nämlich vor zwei Folgen gesagt, dass du gesagt hast, dieser diatonische Quintenzirkel klingt immer so wie die Pet Shop Boys.
Ja.
Kannst du mir das nochmal erklären?
Wieso erklären?
Was klingt, an welches Pet Shop Boys Lied denkst du da?
Welche gibt's denn so?
Du meinst doch bestimmt Go West, oder?
Go West, egal, ja, spiel mal vor. Das ist doch,
ja, das ist
eine Sequenz.
Go West ist ja in Wirklichkeit. Ne?
Ja.
So, und jetzt gibt's hier zwei Querverweise kompositorisch. Nämlich einmal diese Akkordfolge. Woher kennst du die?
Ja, was ist das nochmal?
Pachelbel, Kanon in D-Dur.
Von wem ist das?
Ein barockes One-Hit-Wonder.
Der Komponist Pachelbel.
Es ist schrecklich. Läuft auf jeder Hochzeit.
Ja, furchtbar. Wirklich.
Genau.
Nicht mehr spielen. Das macht Kopfweh.
So.
Genau wie Go West.
So, und wenn ich dir jetzt sage, Go West ist auch ein Cover.
Echt?
Und zwar von den Village People.
Ah.
Die kennst du ja eigentlich von. Von ihrem großen Hit YMCA.
Ja.
Aber die Pet Shop Boys haben das gecovert, Go West. So.
Okay. Ja, aber gut, die haben sich halt das ausgesucht, was sie selber eh am geilsten finden.
Richtig.
Kreiselmusik.
Kreiselmusik. Ja. So, aber jetzt das Stück Go West, da geht es ja darum, dass es nach Westen geht. Und wenn ich dir jetzt mal ein Stück vorspiele, das geht so. Das ist jetzt der zweite Teil dieses Stückes, das geht so. Weißt du, was das ist?
Nee,
der auch nicht
barock.
Das ist der zweite Abschnitt der Hymne der Sowjetunion, beziehungsweise auch die russische Hymne.
Echt? Na gut, die kannte ich jetzt nicht.
Genau. Aber das heißt,
als alter Kommi, was natürlich
bestens natürlich. Also, informiert. Also das heißt, Go West ist ein Cover von den Village People. Und diese Komposition wiederum ist angelehnt an die russische Nationalhymne, die sich wiederum einer Akkordprogression bedient aus der Barockmusik.
Das kann alles sein. Ja. Jedenfalls ist, ich meine, nicht nur Go West bei den Pet Shop Boys, sondern es sind wirklich ganz viele Stücke, die auf solchen Mustern aufgebaut sind.
Ja.
Die können nicht anders komponieren als im Kreisel.
Ja, großer Hit von den Pet Shop Boys ist doch auch You Were Always On My Mind.
Ja, ist das nicht auch so?
Das ist You Were
Always On My Mind. Also die Strophe zumindest.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ist ein Song, der ist auch zum Beispiel von Elvis aufgenommen worden.
Ja, stimmt.
Aber auch ein großer Hit von, wie heißt nochmal dieser Country-Typ, der immer so viel kifft?
Willie Nelson.
Willie Nelson, genau.
Ja.
Ist das nicht irre?
Das ist ja Wahnsinn.
Also das sind so teilweise Songs, die haben wirklich, die ziehen so ihre Bahnen. So dass wir irgendwann selber gar nicht mehr wissen, wo die herkommen. Interessanterweise.
Wie nennt man diese Art zu komponieren? Sequenziert? Sequenziert?
Ich würde sagen, also du meinst diese Akkordfolge?
Ja, der Kreisel.
Ach, der Kreisel nennt sich der diatonische Quintenzirkel.
Und wenn man so komponiert,
eine Quintfallsequenz.
Ja, da sind wir doch beim Sequenzieren.
Ja, wobei das ist keine Quintfallsequenz, weil das ist ja erste Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, erste Stufe und jetzt erst die Kadenz. 4-5-1. Während der diatonische Quintenzirkel ist ja sechste Stufe, zweite Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe. Aber also was wir haben,
sind Feeling ist ein ähnliches.
Ja, ja, vor allen Dingen haben wir Akkordfolgen, die recht lang sind, bis sie wieder vorne anfangen.
So, genau. Ja, ja. Mhm. Da kommt man irgendwann wieder an.
Ja.
Ja. Das ist ja dann eigentlich so, ist es nicht All the Things You Are, ist doch auch so ein bisschen.
Oh, ja.
Ja, auch so.
Wird
einem auch ein bisschen schummrig, wenn man das so hört.
Ja, sogar
Kreisel,
noch
ein Kreisel.
Bisschen cleverer fast noch, ne, bei All Things You Are, weil das dann noch so kunstvoll moduliert, aber zum Beispiel Autumn Leaves.
Ja, oh ja. Ja, und dann geht's ein bisschen an.
Ja, genau.
Da ist dann mal ein bisschen Pause, aber genau, in der Strophe wird einem auch schon wieder schwindelig.
Ja, aber auch, wie gesagt, dasselbe, I Will Survive.
Ja, spiel ich jetzt nicht.
Nee.
Kennen wir alle.
Kennen wir alle und auch hier, Dings da, Laboum, die Fete. Aber das hatten wir auch
ja, wie heißt der Komponist, der ist mir schon wieder entfallen?
Nee, das ist ja der andere Komponist, du meinst ja den von den Regenschirm von Cherbourg, ne? Aber ich glaube, Laboum ist von jemand anders. Das scheint was Französisches zu sein.
Ja.
Wahrscheinlich auch würde sich das sogar zurückführen lassen auf irgendwelche barocken Tänze. Ich weiß es nicht genau. Ja. Bei Vivaldi auch alles in dieser Akkordfolge. Vier Jahreszeiten auch die ganze Zeit im Kreise.
Schreckliche Musik.
Ja. Mir ist aber auch nochmal aufgefallen, es gibt ja wirklich ganz berühmte Künstler, die wirklich nur gecovert haben. Zum Beispiel Joe Cocker.
Ja, stimmt. Der hat kein einziges eigenes Stück geschrieben.
Also wüsste ich nicht.
Hat er den ganzen Tag... Nee, hat er nicht. Der hat nie, also auf jeden Fall nicht geschrieben.
Ja.
Und dementsprechend natürlich auch nicht aufgeführt. Und was hat er den ganzen Tag gemacht, fragt man sich. Whisky getrunken, um die Stimme geschmeidig zu halten.
Ja, ja, das kann sein. Also es ist nur so interessant, dass er bei Joe Cocker, vielleicht, der hatte sicherlich auch Songwriter, aber With a Little Help from My Friends, Beatles Cover.
Ja.
You Are So Beautiful, Cover von Billy Preston. Billy Preston steht in welcher Verbindung zu den Beatles?
Ja, hat er E-Piano gespielt.
Genau, auf der Let It Be.
Ja.
You Can Leave Your Head On von Randy Newman.
Ja.
Da sind einige Cover. Sowieso ist ganz interessant, weil so das sind ja so diese Woodstock-Bands, ne? So diese Santana, eigentlich auch nur Cover-Songs, war mir gar nicht so klar. Und aber zum Beispiel auch aus der Zeit die Doors, großer Hit Backdoor Man ist Willie Dixon, ein Blues-Song. Und bei den Doors findet sich ja zum Beispiel auf dem ersten The Doors-Album der Alabama-Song. Weißt du, von wem der ist?
Ja, von hier, dem Kollegen von Bert Brecht.
Genau, von Kurt Weill.
Ja, genau.
Ich glaube, aus den 30ern.
Aus welcher Oper ist das?
Das ist der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni.
So
oder
es,
Mahagoni, ich weiß nicht, wie man das genau
Ich glaube Mahagoni.
Ja, wie das Holz.
Ja.
Ich habe mich aber auch gefragt, in den 90er Jahren, da war Covern irgendwie total präsent in den Charts auch. Ne? Kannst du dich zum Beispiel erinnern an Killing Me Softly von den Fugees?
Ja klar, ist im Original von?
Du denkst, das ist von Roberta Flack. Stimmt aber nicht, ist von Laurie Lieberman.
Okay. Ja, da, ich meine aber in dem Segment, da Motown und so, da wurde ja auch nur gecovert.
Da wurde nur gecovert, ja.
Ja, also das war große Auflage, immer Coversongs, Coversongs.
Ja, ja, also You Can't Hurry Love hatten wir da schon von den Supremes, gibt's dann ja von Phil Collins.
Ah ja.
Mit dem berühmten You Can't Hurry Love Bass.
Ja. Ne?
Aber auch, kannst du dich noch an den Film Bodyguard erinnern?
Ja, And I Will Always Love You ist nämlich, würde man gar nicht denken, ich weiß es eigentlich.
Jolene.
Ja, genau.
Von Dolly Parton.
Ja, von Dolly Parton, ja.
Ja, ja. Viel Country-Cover. Zum Beispiel, was mir auch nicht so klar war, kannst du dich noch an das One-Hit-Wunder erinnern mit diesem Song I Swear?
By the Moon.
Ja.
Stars.
Ja.
Auch habe ich
auch ein Motown-Song.
Nee, ist ein Country-Song.
Ah, okay. Ja, ich habe vergessen, von wem. Phil Collins ist auch A Groovy Kind of Love, auch ein Cover.
Echt?
Ja.
Das hat er selbst geschrieben?
Nee, aber dafür ja ein paar andere Sachen. Ach so, John Michael Montgomery, der hatte I Swear geschrieben. War tatsächlich irgendwie in den Jahren vorher schon ein Country-Song.
Ja.
Oder kennst du Me and Bobby McGee von Janis Joplin?
Ja.
Cover von Roger Miller. Auch ein Country-Song. Ja, aber geschrieben hat das Chris Christopherson.
Ah.
Kennst du Chris Christopherson?
Ja, der ist ja Schauspieler.
Ja, der spielt nämlich, glaube ich, mit in Pat Garrett jagt Billy the Kid oder so.
Ja.
Heißt das so, der Film, wo Bob Dylan den Soundtrack für geschrieben hat.
Okay.
Und wo das Stück Knockin' on Heaven's Door herkommt. So ein Western von Sam Peckinpah. Heißt der Pat Garrett jagt Billy the Kid? Ich glaube ja. Und Chris Christopherson kennt aber unsere Generation, weil das ist der Assistent von Blade.
Mhm.
Wesley Snipes, weißt du? Der Vampir, der Halbvampir.
Ja, ja, habe ich neulich nochmal versucht zu gucken. Irgendwie war der so langsam, der Film, dass ich das nicht geschafft habe.
Also ist jetzt quasi Arthouse.
Blade war irgendwie Arthouse für mich, ja. Jetzt aus heutiger Perspektive. Ich finde aber auch total schwer, heutzutage noch Terminator zu gucken oder so, Terminator 2. Dachte ich ja früher, das ist der geilste Film.
Der ist doch auch, das ist so ein
hervorragender. Ultra langsam, ultra lahm. Bis da mal abgeht.
Aber wo du das sagst mit den Motown-Covern, die Beatles haben ja Mr. Postman.
Ja.
Das ist von den Marvelettes.
Ja.
Auch so eine Band aus dem Umfeld. Wusstest du, dass die Gruppe Portugal The Man bei ihrem Hit Feel It Still, das war so ein Hit. Genau. Die haben.
Das ist doch von der Gruppe Meute, oder nicht?
Ist auch, kann sein. Die haben, haben auch die Songschreiber von Mr. Postman einen Credit.
Echt?
Ja, tatsächlich haben die das gleich den Credit da mitgegeben.
Ey, weißt du, was ich glaube, was eigentlich dein eigentlicher Plan ist? Krass. Du willst bei der Gruppe Meute mitspielen. Du sprichst dich die ganze Zeit irgendwie aus für, wie geil Coverbands sind und so, weil du eigentlich dich da reinzecken willst. Wahrscheinlich willst du jetzt nochmal umschulen.
Ja, ich lerne gerade.
Wie heißt das nochmal? Sousaphonist?
Ich lerne gerade Sousaphon.
Ja.
Vielleicht brauchen die ja noch ein zweites Sousaphon.
Ja.
Das wäre ja ganz gut.
Du versuchst dich nämlich hier genau schamlos an die Rand zu wanzen.
Ja.
Mit deiner Aussprache für Cover. Ja. Liebe Grüße an die Kollegen.
Ja, aber die könnten ja vielleicht auch mal einen Lambert-Song spielen.
Ja, für langsamer Zeit. Ich bewundere mich eigentlich, dass das noch nicht passiert ist.
Das ist natürlich auch nochmal so ein ganz eigenes Segment, diese ganzen Eurodance-Covers.
Ja.
Weil wir sind ja in der Zeit musiksozialisiert worden, wo der Eurodance durch die Kinderstuben hallte.
Mhm.
Also zum Beispiel mein erster Kontakt mit dem Stück Somewhere Over the Rainbow war nicht durch den Film Der Zauberer von Oz, sondern durch die Coverversion von Marusha.
Ja. Genau. Und der Song ist ja wirklich wunderschön.
Ja.
Ja, so, genau. Von wem ist der geschrieben ursprünglich? Ist das nicht sowas wie Cole Porter sogar oder was? Nee.
Der ist geschrieben von Harold Arlen und Text von Harburg.
Okay.
Heißt der. Gibt es aber auch eine Million Coverversion natürlich.
Ja.
Das ist von der Filmmusik. Harold Arlen hat aber auch geschrieben, zum Beispiel den Jazzstandard Get Happy oder Stormy Weather.
Ach, guck mal an. Und das kenne ich ja nur von Manfred Krug.
Oder auch mit dem Text von Johnny Mercer, Come Rain or Come Shine.
Oh.
Oder It's Only a Paper Moon.
Und dann geht's nach Moll. Weil das Wetter schlecht wird auf einmal.
Ja. Sehr gut. Ähnlicher kompositorischer Kniff ja auch in dem Stück Fool on the Hill von den Beatles.
Ja.
Wenn das Wetter da schlecht wird, dann geht's auch nach Moll.
Geht's nach Moll, ne? Stimmt.
Ja. Also die Frage ist für mich so ein bisschen, was coverst du als nächstes? Können wir da was erwarten? Können wir einen Weihnachtssong erwarten?
Habe ich ja letzten Jahre immer gemacht eigentlich.
Ja.
Ich habe gemacht, der größte von Wham.
Heißt der noch? Last Christmas.
Last Christmas und Hark the Herald Angel Sings. Habe ich letzten beiden Jahre Weihnachtssongs veröffentlicht. War ein Auftrag.
Von wem? Habe
ich gemacht.
Ja. Vom Weihnachtsmann.
Vom Weihnachtsmann natürlich. Ich gesagt, klar, für den Weihnachtssong.
Ja.
Bring ich gern raus zu Weihnachten. Es gibt Weihnachtsplaylists.
Ja.
kann man gut platzieren. Klar, ich liebe Weihnachten und Weihnachtslieder.
Ja. Und aber um nochmal den Faden aufzunehmen. Diese Coversongs, ne? Wir haben doch darüber berichtet, dass die Hollies die Gruppe Radiohead verklagt haben wegen Creep.
Ich glaube, sie haben es nicht gemacht, sondern später hat Lana Del Rey Ärger von Radiohead bekommen
für ihre Version. Nee. Es ist so, dass die Hollies, also dass quasi im Credit, dass irgendwie die Songschreiber von The Air That I Breathe Credits haben an Creep.
Okay.
Der Songschreiber von Creep ist aber sind nicht die Hollies selber, sondern Albert Hammond.
Mhm.
Albert Hammond ist wiederum der Vater von Albert Hammond Jr. Albert Hammond Jr. ist Teil der Gruppe The Strokes.
Ach.
Ja. Also es ist, glaube ich, auch, er hat nicht selber geklagt, sondern irgendwie der Verlag. Denn immer, also diese Klagewellen, weswegen vielleicht auch Leute gar nicht so gern covern oder adaptieren, das passiert ja immer nur dann, wenn ein Song besonders erfolgreich ist, ne?
Naja, wenn du coverst, erhebst du ja keine
Urheber. Ja, nee, ich meine, Entschuldigung, das ist falsch formuliert, diese Nachkomposition, also dass man
sagt,
da wurde was geklaut. Das ist ja immer erst dann Thema, wenn ein Song erfolgreich ist. Aber ich habe mir jetzt gefragt, wenn jetzt Albert Hammond Jr. mit seiner Gruppe Die Strokes beim selben Festival spielt wie Radiohead, wie ist dann wohl die Stimmung im Backstage? Geht dann ein eisiger Winter durch den Backstage? Weil der Vater von Albert Hammond Jr. an Radiohead verdient.
Also ich glaube ja, mit Tom York ist nicht zu spaßen. Ich habe ja mal diese Anekdote erzählt von jemandem, der seine private E-Mail-Adresse rausgefunden hat, was es da schon für einen Shitstorm gab. Nur von Tom York. Also ich glaube, mit dem willst du dich nicht anlegen. Ich glaube, der hat oft schlechte Laune. Aber klar, wenn du die Musik anhörst, kannst du ja auch ungefähr vorstellen, dass es kein Sonnenschein ist.
Ja. Nee. Okay, aber so, da habe ich mich gefragt, ob es dann extra Sicherheitsaufkommen gibt. Oder ob die Strokes und Radiohead überhaupt beim selben Festival gebucht werden.
Ah ja, stimmt. Es gibt da auch so, genau, wahrscheinlich gibt es so Auflagen in den Verträgen, genauso wie die gleiche Fotografin von Helene Fischer nicht Andrea Berg fotografieren darf.
Ist es so?
Habe ich mal Leuten hören, keine Ahnung. Okay. Werden wir jetzt verklagt, weil ich diese Info rausgeholt habe.
Wenn das denn stimmt, das ist ja alles Fantasy hier. Fantasy und Satire, was wir hier machen.
Ja.
Interessant. Ich hau nochmal ein Cover raus zum Ende.
Mhm.
Oder was heißt zum Ende? Vielleicht geht's ja noch weiter. Du kennst doch die Gruppe UB40.
Ja.
mit ihrem großen Hit Can't Help Falling in Love.
Ja, das kennt man ja auch von Elvis, oder nicht?
Das kennt man, ist nämlich ein Elvis-Cover.
Aber es hat Elvis ja auch nicht geschrieben.
Nee.
Elvis hatte auch keine Songs selber geschrieben, oder?
Nee. Oder fast. Can't Help Falling in Love von Elvis basiert auf einem französischen Lied Plaisir d'amour. Ah. Und das ist von 1784.
Echt?
Ja.
Da wurde schon mit Amour plaisiert, oder was?
Ja, richtig.
In der Zeit?
Guck mal.
Ja. Klar, in Frankreich auf jeden Fall.
Also ich habe wirklich gemerkt, wenn ich da in diese Cover-Recherche ging, was ich mal vor einigen Wochen machte, da wird mir wirklich ganz schwindelig.
Ja. Weil dann kann man sich überhaupt auf gar nichts mehr verlassen?
Nee,
pass auf.
Ja.
Aber um dem was entgegenzusetzen,
ja,
es wurde endlich auch ein altes, neues Original gefunden, nämlich von unserem Lieblingskomponisten Wolfgang Amadeus Mozart.
Oh ja.
Die Serenade XC. 12 Minuten lang, entdeckt aus der Sammlung Karl Ferdinand Becker in der Städtischen Bibliothek zu Leipzig. Also da frage ich mich auch, da liegt das rum und keiner merkt über die Jahrhunderte, noch nie gespielt, keine Ahnung, ist das von Mozart und so. Und jetzt ist aber, ja, es ist wohl ein unentdecktes Stück aus Mozart. Was heißt denn eigentlich unentdeckt? Denn es lag ja in der Bibliothek. Also irgendjemand wird es ja mal in die Finger bekommen haben, hat sich gedacht, okay, irgendwie scheiß Stück. Weil es gibt wohl keine Aufführung oder so. Ich weiß nicht genau, was unentdeckt da heißt. Wenn es in der Bibliothek erfasst war, ich check's nicht so richtig.
Aber ist das nicht der feuchte Traum eines jeden Klassikers? Dass man ein neues, also man kann ja quasi eine Mozart-Uraufführung machen dann. Hast du es gehört irgendwo? Kann man es irgendwo hören?
Ja, wie denn?
Gibt es da schon ein Lambert-Rework von?
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist ja aber auch nochmal ganz interessant, diese Cover von klassischen Stücken. Da ist man ja auf der sicheren Seite urheberrechtsmäßig.
Ja, da kann einen keiner mehr verklagen, ne?
Ja, hast du mal dieses...
Nach 80 Jahren ist das Ding durch. Ja. Das ist ja mit vielen Rechten so. Deswegen haben die Leute bei DC so Angst, dass Batman jetzt irgendwie mit den Teletubbies zusammen auftauchen kann.
Ach so, das würde gehen.
Das geht jetzt irgendwie ab diesem Jahr oder nächsten Jahr. Du kannst auch Batman-Pornos dann drehen und so.
Ach so, und das ging bisher nicht?
Nee, es ging bisher nicht.
Okay. Ja. Hast du den Film gesehen, Ein Schweinchen namens Babe?
Leider nein.
Weil da gibt's im Abspann, erklingt da das Lied If I Had Words. Gesungen vom Schweinchen Babe selber, mit so gepitchten Stimmen.
Aha.
Das ist wiederum ein Cover von, habe ich den Namen nicht parat, von irgendwas aus den 70ern oder sowas. Gibt's auch eine Version von Boney M. Kennst du Boney M noch?
Na klar.
Das ist aber zum Beispiel ein Stück, das geht zurück auf die Orgelsymphonie von Saint-Saëns, der Typ von Karneval der Tiere.
Ja.
Das geht dann irgendwie, glaube ich, so. Da gibt es so eine Orgelsymphonie. Das ist eine Symphonie, wo auch eine Orgel drin ist.
Ah ja.
Also selbst das geht. Guckt doch vielleicht mal, ob ihr mal ein Klassik-Cover macht, liebe Impros.
Da empfehle ich hier Lukas Sestak, so ein Pianist. Heißt der so? Sestak? Ja, ich glaube schon. Der spielt richtig gute Versionen von alles Mögliche. Bach.
Ja.
Habe ich dir auch schon mal geschickt. So, und der hat also einen Boogie-Woogie-Touch.
Ach so, das finde ich ganz gut.
Ja, der ist cool, der Typ. Habe ich mal getroffen in Dublin.
Nee, wir sind ja auch große Eugen Cicero-Fans, Rococo-Jazz. Und da bin ich alleine. Ich bin ja großer Fan von Jacques Lussier, Playbach.
Ja, okay. Ja, da gehe ich nicht ganz mit. Ah, dann lieber der Luca.
Ja, aber zum Beispiel habe ich mich gefragt, hast du mal Brett Mehldau diese Bach-Platte gehört?
Ja, ich habe versucht. Es hat nicht ganz geklappt.
Ja, weil das ist nämlich so, jetzt muss ich mit mir selber nämlich in die Kritik gehen. Komischerweise, ich habe, das ist vielleicht aber auch mein Problem mit dem Covern, ich merke dann ein Desinteresse. Wenn ich lese, Brett Mehldau macht eine Bach-Platte,
ja, wobei er das als kompositorische Grundlage nutzt und es dann weiter spinnt sozusagen und irgendwie in seine Spielweise und sein Verständnis von Musik, also dem jazzmusikalischen Verständnis dann übersetzt und so. Und das ist schon sehr durchkopft. Also er spielt ja keine Bachstücke, so ist es ja nicht, sondern bestimmte Themen, die er aufgreift und dann zu irgendwas führen und so.
Aber ich frage mich.
Hat er mit so einem anderen Komponisten auch gemacht, mit irgendeinem Franzosen, jetzt eine letzte Veröffentlichung.
Ja, ich frage mich da so ein bisschen, bin ich da falsch? Weil ich merke bei mir so ein Desinteresse. Wenn ich denke, oh, jetzt macht schon wieder irgendjemand was mit Bach.
Aber bei Jacques Lussier sagst du yeah.
Ich glaube, ich habe auch, muss man fairerweise sagen, als junger Knabe viele Bach-Themen kennengelernt durch die Version von Jacques Lussier.
Ja, ich glaube ich auch.
Ja.
Ja.
Ja,
weiß ich noch. Merkwürdiger Swing, der da gespielt wurde. Sehr abgehackt.
Das ist der Bach-Swing.
Ja. Dun, dun, dun. Ja, der hat schon komisch gespielt irgendwie. Schon sehr, also sehr unzwingig.
Ja.
Der Jacques Lussier.
Aber es gab so eine ganz gute Version von... Irgendwie weiß ich nicht mehr genau, wie er das gemacht hat, aber das hat mir irgendwie immer gut gefallen. Diese Jesu bleibet meine Freude Version von Jacques Lussier. Oder irgendwie auch. Irgendwie so ähnlich. Da gibt es so eine ganz, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie.
Also die, ich meine, klar, man ist natürlich ein billiger Take, ne? Bach, Achtelketten. Klar,
ja.
Das verbindet natürlich ihn schon mal mit Jazz per Excellence. Ja. Und dann, klar, rassiert man die Achtelketten so, wie man glaubt, dass sie gehören, nämlich so swingig. So, ja. Da ist schon der erste Denkfehler. Ja. Weil ab einem bestimmten Tempo, gerade am Piano, sagt eigentlich jeder Jazzkenner, gar nicht mal so swingig spielen. Es ist eigentlich eher Akzentuierung, als wirklich, dass man es halt quasi triolisch auffassen würde. Je schneller das Tempo, desto mehr, desto gerader wird eigentlich gespielt. Und der Swing kommt durch die Akzentuierung zustande. Das Off, also das Abwechseln von den Offbeats und den Downbeats, die innerhalb von Phrasen halt akzentuiert werden. Und dadurch kommt eigentlich der Swing zustande. Und da hat Jacques Lussier einfach was grundlegend falsch verstanden. Der gedacht hat so, Swing ist halt triolisch und ich spiele jetzt die Achtelketten von Bach. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Und so, und da hat er leider nicht genug Jazzwissen gehabt. Muss man ihm leider vorwerfen.
Ich möchte
hätte uns mal fragen sollen.
Ja.
Hätte uns mal fragen sollen.
Ach, Jacques Lussier. Ach, Mensch. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte da trotzdem großes Vergnügen dran. Vielleicht lege ich gleich mal eine Jacques Lussier-Platte auf.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit.
Ach so, da noch mal kurz in meinem Coverplan. Cyndi Lauper. Da gibt es natürlich einen Jazz-Cover.
Von Miles Davis.
Time After Time.
Time After Time. Und noch einen anderen. Was hat er noch gemacht? Er hat noch...
Human Nature oder so?
Ja, Human Nature, genau. Das ist Michael Jackson, ne?
Ja. Und auch interessant, wenn man diese Miles Davis-Cover-Version hört, das sind ja wirklich auch eher Coverversionen als Reworks, oder?
Ja, auf jeden Fall nah am Original, würde ich schon auch sagen.
Ja, weil wir sagen ja auch oft, wenn wir über Miles Davis reden, das ist so ein Visionär, der hat so viele Sachen erfunden, ne? Also den Cool Jazz, den Modal Jazz, die Fusion Musik, aber hat er auch die Fahrstuhlmusik erfunden?
Naja, das Übertragen von Popmusik in so, jetzt in so eine, das war ja so seine Fusion Zeit eigentlich,
ja.
Oder? Wo er eine Fusion-Band irgendwie hatte. Das war jetzt ja auch nicht etwas, was jeder gemacht hätte.
Nee, also, aber ich meine diesen speziellen Aspekt zu sagen, ich nehme einen Popsong, spiele aber die Melodie mit der Trompete. Und das hat ja schon wieder was sehr Loungiges.
Ja, das ist so wie ich vorhin sagte, die Red Hot Chili Peppers auf Klavier.
Genau, ja. Und es hat Miles Davis vielleicht das auch erfunden.
Ja, auf jeden Fall.
Die Fahrschulmusik.
Ja.
Also, nee, weil es ist, also auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Ich bin oft irgendwie in einem Hotel und bin dann im Sparbereich oder im Fahrstuhl und höre so ganz leise und merke dann, ach, das ist ja Where Is My Mind von den Pixies, aber in der Solo-Klavierversion.
Ja.
Oder halt mit Saxophon gespielt. Und hat Miles Davis das vielleicht auch erfunden? Verdanken wir auch Miles Davis diese schönen Klänge in Hotellobbys?
Ja, schon möglich.
Ist das vielleicht sein größter Einfluss?
Saxophon eignet sich eigentlich nicht so gut, die menschliche Stimme zu imitieren wie die Trompete, oder?
Warum? Liegt da
jetzt falsch? Ich finde es einfach irgendwie näher beieinander, oder? Saxophon, also ist jetzt so ein Gefühl.
Naja, man sagt...
Deswegen vielleicht weniger Saxophon-Interpretationen von Popsongs gibt als...
Gibt als es
zum
nicht?
Beispiel ein Klavier oder... Saxophon wird mir jetzt gar nicht so viel einfallen, was man so kennen würde.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Trompete fällt mir dann aber auch gar nicht so viel ein, aber es gibt es bestimmt, oder?
Ja, genau. Ich fällt mir jetzt auch nur mal Davis ein. Aber natürlich Klavier noch und nöcher.
Noch und nöcher, so. Ja klar, weil das Klavier ja so eine schöne... Nee, das Klavier ist ja eigentlich...
Kein Instrument, sondern ein Möbelstück. Willst du es nochmal sagen?
Ja, ich...
Sprenge irgendwann diesen Podcast, wenn das
überlegt. Das Klavier ist ja von allen Instrumenten auf diesem Planeten oder den etablierten Instrumenten, die wir alle so kennen, ist ja das phrasierungsmäßig limitierteste.
Was willst du denn eigentlich, ey?
Na, du kannst
du hackst da in deine Kästchen. Kein Mensch kriegt mit, was du da irgendwie machst.
Ja, aber
du machst einfach nur
ein Saiteninstrument hat den Vorteil, nachdem der Ton angeschlagen oder mit dem Bogen angeschwungen wurde, gibt es ja noch Möglichkeiten, den Ton zu bearbeiten. Aber das Einzige, was ich am Klavier machen kann, ist den Ton wieder loslassen.
Ja, die Phrasierungsmöglichkeiten sind unendlich, aber das hat natürlich,
das ist ein Level, was ich noch nicht freigeschaltet
habe. Ja, das Level hast du tatsächlich nicht freigeschaltet, wie wir auch jede Folge wieder alle begutachten dürfen. Genau, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie schon Anschlagsdynamik, wie unterschiedliche Lautstärken der verschiedenen Töne, die man zusammenspielt. Also
ja.
Monk hatte ja auch so einen prägnanten Stil, halt einfach immer so eine falsche Note dazu zu spielen. Leiser dazu. Ja, aber die musste halt leiser gespielt werden. Deutlich leiser.
Mach mal. Welche von den beiden ist die falsche?
Ja, also ich spiele jetzt, so D-Moll oder so.
Ja.
Du hörst das D oder hier?
Ja. Aber ich höre die falsche Note nicht.
Ja,
weil du so leise gespielt hast. Ah, weil du so schön, so gut phrasieren kannst.
Ja.
Das ist so ja ist toll.
Ja. Ja. Also muss man sich mal mit Monk auseinandersetzen. Ich kann das jetzt natürlich nicht so gut wie er, aber das war so sein Ding, für Phrasierung zu sorgen. Der ist ja auch gerne eingeschlafen. Das geht mir ja ähnlich, wenn ich mich mit dir unterhalte.
Ja.
Der einfach während Gesprächen, die er geführt hat, gerne einfach eingeschlafen.
Das kenne ich eigentlich nur von meinem Rest in Peace, meinem Großvater. Dass der im fortgeschrittenen Abend seines Lebens doch öfter mal im Gespräch eingeschlafen ist.
Ja, siehst du wohl.
Ja, dann habe ich ihn immer mit Cola abgefüllt.
Ja, wobei dann bei Monk tagelanges Schweigen folgte. Also wenn er dann irgendwie, manchmal ist er so eingeschlafen mitten in so einem interessanten Gespräch, in einer angeregten Konversation. Ja. Eingepennt und dann hat er tagelang, ist auch aufgewacht, hat erstmal sich nicht mehr weiter unterhalten.
So. Das war teilweise kurz davor, als auch so der später Helmut Schmidt immer bei Frau Maischberger saß im Studio.
Stimmt.
Ja. Da war man sich manchmal auch nicht so sicher, ob der...
Genau, läuft's noch?
Ja. Kommt da noch was?
Kommt da noch was?
Ja, aber das ist eigentlich ein toller Luxus, wenn man in so einem fortgeschrittenen Alter ist, dass die Konversationspartner schon froh sind, wenn überhaupt was kommt.
Ja. Das stimmt. Das
ist nicht so wie bei uns. Ich erwarte von dir ja hochwertigen Content, wenn ich was an den Arm schmeiße. Aber kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht, wenn wir im hohen Rentenalter hier noch podcasten, dass wir dann überhaupt froh sind, wenn irgendwas kommt?
Keine Ahnung, irgendwann lässt man einfach die Aufnahme einfach laufen. Und
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja.
Ich habe mal den Take gehört, das Instrument, was der menschlichen Stimme am nächsten sein soll, sei die Oboe.
Mhm. Ja. Wirklich, aber die wollen wir natürlich nicht anfassen, weil dann kriegen wir alle den Oboenkranz.
Richtig.
Ja. Und unsere Haare sind uns lieb.
Ja.
Also wir können uns jetzt nicht alle so eine Reise nach Istanbul leisten. Deswegen bitte Hände weg von der Oboe. Die Haare sind weg. Ratzfatz. Dann bläst du zweimal rein, zack, keine Haare mehr.
Ja. Denn wir wissen ja, dass Olaf Scholz in jungen Jahren wohl Oboe gespielt hat.
Ja. Ja, die Beweislage ist wirklich eindeutig,
was
die Oboe angeht.
Und liebe Fagottisten, das ist auch ein Doppelrohrblattinstrument, ne? Ihr seid da nicht fein raus.
Ah.
Der Druck ist vielleicht ein bisschen niedriger, aber auch dort wird der Fagottkranz kommen.
Fagottkranz.
Ja.
Ja. Also wir können es auch, wenn du zukünftig wieder irgendwie so lange Segmente über irgendwelche Coversongs hast, dann könnte ich es auch wie Monk halten und zwar einfach zwischendurch aufs Klo gehen.
Ja.
Also der hat ja auch, der hat auch in der Aufnahme von 54, Heiligabend 54, wurde Bags Groove eingespielt mit dem Lionel Hampton und so. Und Miles Davis-Platte. Miles Davis spielt Solo und ich glaube, man hört sogar da, wie Monk während der Studioaufnahme den Raum verlässt, weil er pipi muss.
Ja.
Und ich glaube, so werde ich das auch handhaben, wenn das hier so weitergeht mit dem Podcast-Kamel.
Ja, wir haben ja auch, also ich weiß nicht, also über Monk gibt es ja auch viel zu erzählen im Podcast, taucht ja immer wieder auf. Mir gefällt besonders gut, eindrücklich, ich habe mal irgendwie so ein Live-Konzert gesehen von Monk. Glaube ich irgendwie, das gibt es bei YouTube so schwarz-weiß irgendwo in Dänemark, glaube ich. Und dann ist da Saxophon-Solo und er steht einfach auf und stellt sich so neben den Saxophonisten.
Ja, und dann schläft er wahrscheinlich ein.
Ja, finde ich nicht schlecht.
Ja.
Ja. Finde ich gut. Ja, da würde ich aber fast sagen, dann könnten wir uns doch nächste Woche sehen.
Ja, können wir uns mal nächste Woche wieder sehen.
Ja?
Ich habe noch einiges zu besprechen. Ich habe schon wieder ganzen Zettel voll. Ich kam ja zu nix. Ich wollte noch was über die DDR erzählen. Mein Lieblingsthema, die DDR, Jazz in der DDR.
Die Dettere.
Aber da gibt es auch sehr gute Sachen über, das kann ich schon mal ein bisschen teasern, über Jazzkrankheiten in der DDR-Propaganda.
Ja.
Gut. Sehe ich nächstes Mal.
Ja. Auch ein Thema, was wir hier eigentlich noch gar nicht genug gewürdigt haben, Jazz und Gesundheit.
Jazz und Gesundheit, ja. Und Jazz und Krankheit, darauf hat sich die DDR eher so konzentriert.
Ja. Gut, ja, sind wir gespannt.
Ja.
Okay.
Alles klar.
Dann würde ich sagen, hören wir uns mit swingenden Grüßen, gecoverten swingenden Grüßen, bald wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.